Ihr Lieben, als ich vor einigen Wochen mich mit diesem Predigtthema beschäftigt habe, wusste ich gar nicht, dass das heute so brandaktuell ist. Wusste ich gar nicht, dass wir so eingeengt werden durch einen Krieg, den wir gar nicht erwartet hatten. Der Text des Vortrags oder der Predigt, der soll sein, kurz vor 12. Ihr seht das Bild da hinter mir. Viele Menschen, die schauen ja sorgenvoll in die Zukunft. Werden sich die Kriege ausweiten? Wie aktuell ist eigentlich der Krieg jetzt zwischen Russland und der Ukraine? Kommen Atomwaffen zum Einsatz? Wird die Welt untergehen? Wird die Zivilisation ausgelöscht werden? Ich finde, so ganz unberechtigt sind diese Ängste doch gar nicht. Doch wir Christen, wir haben eine ganz andere Perspektive. Kurz nach Abwurf der Atombombe 1945 auf Hiroshima und Nagasaki, da erschien erstmals ein Bericht von der Atomic Scientist, die Berichtsblatt von der Atomwissenschaftlern. In diesem Blatt informierten die Wissenschaftler über Atompolitik und Atomwaffen. Dieser Bericht enthält auch eine symbolische Uhr, die die Wahrscheinlichkeit eines Nuklearkrieges widerspiegelt. Diese Uhr knüpft an die Redewendung an, dass es 5 vor 12 oder kurz vor 12 ist, wenn so ein schlimmes Ereignis vor der Tür steht. Am Anfang wurde diese symbolische Uhr auf 7 Minuten vor 12 gestellt. Danach ging es mal vor und dann ging es mal wieder zurück. Ich will mal gucken, ob ich das kann. Hoppla. Tut sich nichts? Ah doch, da haben wir sie. Zurückschalten. So, haben wir die Uhr. ...1991 wurde die Uhr auf 17 vor 12 zurückgedreht, nachdem sich die USA und Russland auf ein umfangreiches Abrüstungsprogramm geeinigt hatten. In den folgenden Jahren wurde der Uhrzeiger aber von einer Ausnahme abgesehen, kontinuierlich auf die 12 gedreht. Denn die Abrüstung geriet ins Stocken, die politischen Spannungen mehrten sich und mehrere Staaten, die bisher gar keine Atomwaffen hatten, die hatten plötzlich die Bombe. Im Januar 2017, nachdem Donald Trump an das Ruder in der USA gekommen war, wurde die Wahrscheinlichkeit einer atomaren Katastrophe nochmal als wahrscheinlicher eingestuft. Die Uhr wurde auf 2,5 Minuten vor Mitternacht gestellt. Ein Jahr später, im Jahr 2018, wurde die Uhr wieder 1/2 Minute nach vorne weitergerückt. Das vor allem deshalb, weil Trump und Kim Jong-un sich eine fürchterliche Kriegsrhetorik um die Ohren schlugen. Dann wurde 2020 die Uhr wieder nach vorne gedreht und steht nun, nicht berücksichtigt jetzt der Krieg hier, Ukraine, Russland, auf 100 Sekunden vor 12. So weit wie niemals zuvor. Begründet wurde das mit dem allgemeinen Kriegsgetöse, mit dem Kriegsgeschrei, mit den Abschalten oder mit den Absetzen von Kriegskontrollverträgen, sowie mit der Klimakrise. Die symbolische Uhr des Berichtes wird interessanterweise Doomsday-Clock genannt. Das heißt so viel wie die Uhr des jüngsten Gerichtes. Mit dem jüngsten oder letzten Tag verbindet man allgemein die Vorstellung, dass am Ende der Zeit eine große Katastrophe bzw. ein göttliches Gericht geben wird. Die Bibel, die spricht vom Tag des Herrn. Dieser Tag der Herrschaft Christi wird eingeleitet und vorbereitet durch göttliche Gerichte. Bevor das Strafgericht plötzlich über die Erde hereinbrechen wird, wird es eine kurze Phase geben, in der Ruhe herrscht. 1. Thessalonicher 5, Vers 3 schreibt dazu: Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, wie eine schwangere Frau überfallen, und es wird kein Entrinnen geben. In den schnell vorübergehenden Zeiten des Weltfriedens werden die Zeiger der Uhr wahrscheinlich ganz weit zurückgedreht werden, denn es soll ja Frieden und Sicherheit herrschen. Noch einmal zurück auf das Jahr 1991, als die Uhr aufgrund von verheißungsvollen Abrüstungsverträgen auf 17 vor 12 stand. Doch schlagartig muss in naher Zukunft die Uhr auf 12 gestellt werden. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Matthäus 24. Ob und wie Nuklearwaffen eingesetzt werden, wissen wir nicht. Die Menschen werden jedenfalls nicht mehr selbstbewusst Frieden und Sicherheit rufen, sondern sie werden in tiefe Verzweiflung verfallen. Die Könige der Erde, die hohen Beamten und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven genau wie Freie, flüchteten ins Gebirge und versteckten sich dort in Höhlen und Felsspalten. Sie flehten die Berge und Felsen an: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Blick dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Offenbarung 6. Diese schrecklichen Ereignisse werden sich derart überstürzen, dass Gott diese Zeit der Drangsal abkürzen muss. Sonst bleibt von der Menschheit kein Mensch mehr über, bleibt nichts mehr über. Und die Offenbarung, die sagt dazu: Diese Zeit ist nahe. Offenbarung 1, Vers 3. Was Gott vorhergesagt hat, das wird bald eintreffen. Das plötzliche Verderben kommt, die schlimmsten Befürchtungen der Erdbewohner werden zur bitteren Realität. Doch wir gläubige Christen warten nicht auf dieses globale Desaster. Wir schauen zum Herrn. Wir schauen darauf, dass der Herr bald in seiner Herrlichkeit erscheinen wird. Und dass wir Ruhe haben. Er hat für uns den Frieden erkämpft. Er ist der Friede, den wir im Inneren besitzen dürfen. Und jetzt möchte ich gerne ein Lied vorspielen, damit wir uns ein bisschen untersetzen können, ein bisschen ausruhen können von diesen Vorhersagen, die ich vorher gemacht habe. Spielen wir das Lied, Wenn Friede mit Gott. Gucken, ob es jetzt klappt. Ja, mir ist wohl in dem Herrn. Dann können auch diese Szenarien, die vor uns aufgebaut werden, dass Putin seine strategische Atomwaffenflotte unter Befehl gesetzt hat und dass er jederzeit zuschlagen kann, kann mich jedenfalls nicht sehr in Unruhe versetzen. Mir ist wohl in dem Herrn. Und zwar, weil der Herr ja für uns alles getan hat. Der hat ja auch diese Zukunft beschrieben. Wir stehen ja nicht da, dass wir unwissend wären. Wir wissen genau, was passieren wird. Und was wir erwarten, ist ja nicht diese wahnsinnige Katastrophe, die auf uns zukommen wird. Wir, da schreibt der Apostel Paulus in Thessalonien, und wir warten auf seinen Sohn, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns von dem kommenden Gericht rettet. Das ist nicht großartig. Das ist nicht herrlich. Dann ist mir wohl in dem Herrn. Dann kann ich den Frieden Gottes genießen. Eines Tages, ganz plötzlich wird es soweit sein, der Herr nimmt alle Gläubigen zu sich. Freue ich mich darauf? Freust du dich darauf? Unser Herr, der hat in Johannes 14, Vers 2 und 3 uns versprochen, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Ganz schwarz auf weiß steht es in der Bibel, dass der Herr die Seinen zu sich nehmen wird. Das ist also ein Entrücken, ein Wegnehmen hier von dieser Erde, dem Herrn entgegen. Der Zusammenhang macht deutlich, was der Grund ist. Ich möchte nicht über die Zeit sprechen, über das tausendjährige Reich. Ich möchte nur ganz kurz mal euch erklären oder auch für mich selbst erklären, dass das nächste Ziel, was ja vor uns steht, die Entrückung sein wird, dass der Herr wiederkommen wird. Der Herr wird kommen. Der wird uns zu sich nehmen. Der wird uns von dieser Erde entrücken. Der wird uns hier wegnehmen und uns in das Vaterhaus bringen, wovon er gesprochen hat. In 1. Thessalonicher 4, das sind ja die bekannten Verse, Vers 16 und 17 schreibt der Paulus, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu dieser Zeit noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Auch dieser Abschnitt, der spricht ganz klar und deutlich von einem Entrücken, von einem Wegholen hier von dieser Erde. Dass das stattfinden wird, das ist eine Tatsache. Eine andere Tatsache ist natürlich auch, das muss ich einfach erwähnen, dass hiermit viele Christen gar nichts mehr anfangen können. Das Versprechen des Herrn spielt in ihrem Glaubensleben keine große Rolle mehr. Und spielt nicht die Rolle, die der Herr beabsichtigt hatte. Das heißt nicht, dass sie die Bibelstellen nicht kennen, dass die unbekannt wären. Zum Beispiel Johannes 14 von dem Vaterhaus, das wird gern verwandt bei Todesanzeigen oben drüber gesetzt. Aber wir müssen verstehen, dass der Text aus Johannes 14 und auch der Text aus 1. Thessalonicher 4 nicht sagt, dass die Christen sterben müssen, dass die Christen durch den Tod gehen müssen, um dann dem Herrn in die Luft entgegengerückt zu werden und dann ins Vaterhaus gehen. Nein, diese Abschnitte sprechen über die persönliche Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, und über das, was dann mit den Gläubigen geschieht. Wenn ein Gläubiger stirbt, dann kommen Engel, um den verstorbenen Gläubigen in das Paradies zu bringen. Können wir lesen da von der Geschichte von dem armen Lazarus, Lukas 16, 22. Bei der Entrückung kommt der Herr selbst, um die Seinen zu sich zu holen. Die Bibel sagt doch ganz klar, dass die Gläubigen nicht alle durch den Tod gehen müssen. 1. Korinther 15, schon da? Ah ja. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Wenn der Herr zurückkommt, werden also noch lebende Christen hier auf der Erde sein und sie werden in einem Nu, in einem Augenblick verändert werden. Später erklärt der Herr, was er tun würde. Er sagt das nicht sofort, sondern erklärt zuerst, dass es im Hause seines Vaters viele Wohnungen gibt. Die Tatsache, dass ihr Herr und Meister den Jüngern über das Haus seines Vaters erzählt und natürlich auch dadurch uns, ist doch gewaltig, dass der Herr so vertraulich über das Haus des Vaters spricht, das für ihn das Haus seines Vaters ist. Die Jünger müssen doch interessiert zugehört haben, denn was hat das denn mit den Wohnungen da zu tun? Ein bisschen wird der Schleier gelüftet mit den Worten, dass es im Hause des Vaters viele Wohnungen gibt. Also nicht nur eine Wohnung, sondern viele Wohnungen. Also bildlich gesprochen ist das Haus des Vaters nicht ein Einfamilienhaus, sondern ein Gebäudekomplex mit vielen Wohnungen. Mit größter Bestimmtheit unterstreicht der Herr seine Worte. Die Jünger brauchen keinen Moment daran zu zweifeln, denn Wenn es nicht so wäre, hätte es ja ihnen nicht gesagt. Die Jünger hätten daraus folgern können, dass der Herr versichert, dass es bestimmt ist, dass er für sie einen Platz im Vaterhaus bereiten würde. Und sollten sie das immer noch nicht glauben, so belehrten sie die darauf folgenden Worte: Ich gehe dorthin, euch einen Platz zu bereiten. Das Haus des Vaters würde auch ihr Haus sein. Ist das nicht großartig, dass wir sagen dürfen, dass es das Haus von dem ist, den wir aber Vater nennen dürfen? Aber wenn so viele Wohnungen in dem Haus des Vaters sind, warum muss der Herr denn einen Platz bereiten? Ob die Jünger auch darüber nachgedacht haben, weiß ich nicht. Der Zugang zu den Wohnungen war für uns nicht bereitet. In diesem Sinne gab es für uns dort gar keinen Platz. Der Herr deutet mit den Plätzen, dass er die bereiten muss, an. Er deutet auf die Tatsache hin, dass er durch seinen Tod am Kreuz, seine Auferstehung und Himmelfahrt den Zugang zum Vaterhaus öffnen wird. Er würde der erste Mensch sein, der das Vaterhaus betreten würde. Und wenn ein Mensch das Vaterhaus betreten konnte, dann können auch weitere Menschen, errettete Menschen, dieser heiligen Stätte beitreten. Aber dann muss vorher etwas mit dem Menschen geschehen. Da muss mit dem Menschen etwas passiert sein. Sie müssen von ihren Sünden erlöst worden sein. Auf dem Kreuz ist das vollständig erfüllt worden. Und wenn ein Sünder an die Erlösung glaubt und an der Erlösung teilhaben will, dann muss er sich bekehren und an Jesus Christus glauben. Die Jünger haben das später verstanden und es den anderen Menschen, ihren Mitmenschen, weitergegeben. Die Worte: Ich gehe hin, euch einen Platz bereiten, haben eine gewaltige Auswirkung. Wir haben schon gesehen, dass der Herr die Seinen nicht durch den Tod in das Vaterhaus bringen will. Er setzt seine Verheißung nämlich mit den Worten fort, dass, wenn er hingegangen ist und für sie einen Platz bereitet hat, dass er wiederkommen wird. Letzteres ist in den folgenden Ausdrücken verankert. Erstens mit der Zusicherung, dass er die Seinen zu sich nimmt. Er kommt nicht zu ihnen auf der Erde, nein, er nimmt die Seinen, ja, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, in den Wolken entgegen. Sie werden in den Wolken entgegen dem Herrn entgegengerückt werden. Das ist die Entrückung, die ich auch schon mal gezeigt habe auf dem Bild. Zweitens, das Ziel der Entrückung wird auch genannt, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Er würde zum Vater gehen, eigentlich war es für die Jünger gar nichts Neues. Der Herr sagte ja, dass sie wüssten, wohin er gehe und dass sie auch den Weg dorthin kennen würden. Auf die Bemerkung von Thomas, der dann fragt, dass sie gar nicht wüssten, wohin er gehe. Thomas hat wohl schlecht zugehört. Und die Frage, wie sie dann den Weg wissen könnten, wenn sie gar nicht wüssten, wo der Weg hingeht, gibt der Herr die uns so bekannte und die wirklich wichtige Information und Antwort: Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Der Weg zum Vaterhaus führt über Golgatha und ist in der Person und im Werk des Herrn gesichert. Natürlich rufen die Fragen oder die Worte des Herrn verschiedene Fragen hervor. So kann die Frage aufkommen, ob wir denn einfach mit unserem irdischen Körper in das Vaterhaus hineingehen können. Wir spüren schon, dass das unmöglich ist. Wir haben ja davon schon gelesen. Aber es wird auch in 1. Korinther 15, 50 mit den Worten gesagt, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Im folgenden Vers betont, der folgende Vers betont, dass wir nicht alle entschlafen werden, sondern dass wir in einem Augenblick verändert werden. Diese Veränderung beinhaltet, dass unser vergänglicher Körper Unvergänglichkeit anziehen und dass das Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird. Philipper 3, 20, 21. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Welche machtvollen Worte. Wichtig ist, wir erwarten Jesus Christus als unseren Retter, nicht als unseren Richter. Und wenn er zurückkommt, dann verändert er unseren Körper, und zwar so, dass er seinem eigenen verherrlichten Leib gleichförmig sein wird. Eine andere Frage könnte lauten, was ist mit den Toten, die in Christus schon entschlafen sind? Mit diesem Problem kämpften die Thessalonicher. Die sahen ja, dass, obwohl der Herr gesagt hat, ich komme bald, Maranatha, dass doch Geschwister starben und sie waren untröstlich, dass sie gar nicht wussten, was mit diesen Christen, mit den Geschwistern geschehen würde. Und der Apostel Paulus tröstet sie. Der Herr lässt sie gar nicht im Ungewissen und enthüllt auch durch den Apostel Paulus, dass die Toten in Christus nicht zurückbleiben werden. Sie werden nämlich auferstehen und zusammen mit den Lebenden, die verändert sind, dem Herrn in der Luft entgegengehen. Jetzt könnte sich natürlich auch noch die Frage stellen, wann das denn sein wird. Ich möchte mich einfach auf die Antwort beschränken, die uns Gottes Wort gibt. Und die lautet, ich komme bald. Viermal wird das in der Offenbarung gesagt. Die wichtige Frage, die ich jetzt mir und auch dir stellen möchte, ist, berühren mich eigentlich diese Bibelstellen, die wir gelesen und die ich vorgelesen habe? Können uns die Abschnitte, die wir gelesen haben, in unser Herz kommen, durchdringen? Spricht es mich und dich an, dass der Herr uns eine gewaltige Verheißung gegeben hat, dass wir bald im Vaterhaus sein werden? Bei unserem Vater zu Hause? Stellen wir uns das einmal vor. Bewegt es uns, dass der Herr höchstpersönlich kommen wird, um uns zu holen und uns dorthin zu bringen? Ich muss bekennen für mich, dass mir das nicht immer so bewusst ist. Der schenke doch in seiner Gnade, dass wir diese großartigen Verheißungen, die er uns gegeben hat, auch in unserem Herzen haben. Zum Abschluss möchte ich noch den Vers lesen aus 2. Petrus 3, 8 und 9. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass jemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren.